Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Kresken, ich nehme an, Sie haben die letzte Nacht nicht viel geschlafen, oder?
Nicht viel, aber so gerade eben genug habe ich geschlafen.
Dass etwas schiefgegangen ist bei der Landung, so viel ist klar. Wissen Sie denn inzwischen schon, was schiefgegangen ist?
Nein, das wissen wir noch nicht genau, aber wir werden das mit Sicherheit rausfinden, denn was diese Nacht klar geworden ist, ist Folgendes. Sämtliche Daten, die der Lander während der Landung produziert und nach oben geschickt hat, dass sie tatsächlich heil bei uns angekommen sind. Und das ist wichtig. Das heißt, wir wissen von jedem Sensor an Bord genau, was er getan hat. Wir haben jede Messstelle an Bord genau im Griff und wir wissen, wie die Software reagiert hat. Und wir sind sehr, sehr überzeugt davon, dass wir demnächst ein klares Bild haben, was da genau vorgefallen ist und was man daraus lernen kann vielleicht.
Das
Also
heißt,
wir wissen auch sicherlich, dass ab einem bestimmten Punkt während des Abstiegs keine Daten mehr gekommen sind. Das steht fest zurzeit. Also der Test war nicht erfolgreich in dem Sinne, als dass wir eine richtige Datenübertragung von der Oberfläche bekommen haben.
okay, aber Sie hoffen zumindest, dass Sie mit den Daten, die unmittelbar vor dem Abbruch noch kamen, dass Sie mit diesen Daten schon Rückschlüsse ziehen können, was schiefgelaufen ist.
Das glauben wir, da sind wir ziemlich sicher, dass uns das gelingen wird. Das war eigentlich Sinn und Zweck der Übung. Schiaparelli sollte dann nicht in erster Linie Wissenschaft machen auf der Oberfläche des Mars, sondern Schiaparelli sollte Technologien zur Landung auf dem Mars ausprobieren. Und wenn das gelingt, dann muss man Schiaparelli sogar fast als Erfolg bezeichnen. Also wenn wir daraus was lernen können, ist es eine gute Sache.
Aber wäre das tatsächlich ein Erfolg, wenn die Landung eben nicht funktioniert hat?
In der Raumfahrtbranche gibt es so ein Sprichwort, das heißt, es gibt erfolgreiche Tests und es gibt nützliche Tests. Und wir sagen, vielleicht war ja Schiaparelli ein nützlicher Test. Wenn es uns tatsächlich gelingt, aus den Daten einen Fehler zum Beispiel in der Software zu finden oder in der Art und Weise, wie der Satellit oder die Landesonde gebaut worden ist, dann ist es ein Erfolg und dann müssen wir das auch so akzeptieren. Wir wollen ja in 4 Jahren eine deutlich aufwendigere Landesonde zum Mars schicken, die dann auch einen Rover auf der Oberfläche aussetzen soll. Wenn wir einen Fehler in der Technik jetzt finden, ist es besser, als wenn wir den in 4 Jahren auf die teure Tour rausfinden.
Der Unterschied ist ja, dass die Sonde Schiaparelli landen sollte und dann dort bleiben sollte, wo sie gelandet ist. Der Rover wäre also so eine Art ferngesteuertes Auto, mit dem Sie über den Mars fahren könnten. Sie haben es gesagt, 2020 war geplant. Haben Sie das Gefühl, dass Sie dem jetzt näher gekommen sind oder dass Sie dieses Datum eher nach hinten weiter verschieben müssen, weil Sie, wenn Sie Fehler finden, die natürlich auch beheben müssen in Ihrer Software?
Ja, also ich bin optimistisch, dass der Rover 2020 gestartet werden wird und dass der auch erfolgreich sein wird. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Erfahrungen aus der letzten Nacht da noch einfließen können.
Es ist ja nicht die erste Sonde, die die ESA verliert. Auch Beagle 2 wurde 2003 bei einer Landung zum Mars verloren. Die NASA, die schickt aber schon erfolgreich Rover, also auch schon die aufwendigere Variante davon, auf den Mars. Ist die ESA hinten dran?
Also das kann man schlecht sagen, ohne dass wir genau wissen, was letzte Nacht vorgefallen ist. Klar ist, dass die Nase vorne hat auf dem Mars. Die NASA hat schon sehr große Erfolge auf dem Mars gefeiert, wir noch nicht. Aber wir bleiben der NASA auf den Fersen, sagen wir so, oder? Und wir akzeptieren aber, dass die NASA im Moment weiter ist als wir.
Vielleicht können Sie ein bisschen uns die Schwierigkeiten beschreiben, weil offensichtlich ist es ja nicht einfach, da eine Sonde zu landen. Was sind denn
Auf
die
keinen Fall.
besonderen Bedingungen, mit denen man da zu kämpfen hat beim Mars?
Ja, zunächst mal ist die Atmosphäre sehr dünn. Das heißt, man muss sehr effektive Bremsvorrichtung haben. Also der gebremste Abstieg von Schiaparelli ist in mehreren Stufen abgelaufen. Zunächst mal ist die Sonde ohne Fallschirm in die Atmosphäre eingedrungen. Das heißt, dass die Sonde bei Geschwindigkeiten von einigen tausend Kilometern pro Stunde durch die Atmosphäre geschossen ist. Da wurde die Kapsel erst nur durch die Luftreibung abgebremst. Später, als die Sonde schon deutlich langsamer wurde, wurde dann ein Fallschirm mit einem Mörser ausgeschossen. Der hat die Sonde weiter abgebremst. Und nachdem die Fallschirm gebremst Phase zu Ende ging, wurde der Fallschirm abgeworfen und dann sollte die Sonde die letzten paar Kilometer zur Oberfläche mit Raketentriebwerken zurücklegen. Wir wissen, dass die Sonde bis zum Einschalten dieser Raketentriebwerke gekommen ist. Also die Sonde hat sich schon sehr nah erfolgreich der Oberfläche angenähert, bis da irgendwas nicht so gegangen ist, wie wir das gedacht haben. Also von daher wissen wir, dass ein großer Teil der Technologien schon ganz richtig funktionieren.
Sie sind sehr hoffnungsfroh, dass die Daten, die Sie haben, Ihnen weiterhelfen werden. Sind Sie denn auch hoffnungsfroh, dass irgendwann noch neue Daten nachkommen, dass Sie es irgendwie schaffen, diese Verbindung wieder aufzubauen?
Das wissen wir eben nicht. Es ist durchaus denkbar, dass wir doch noch von Schiaparelli hören. Man muss also dazu ein bisschen optimistisch sein, das zu glauben, aber es kann durchaus sein.
Diese ExoMars-Mission hat ja zwei große Komponenten. Schiaparelli, darüber haben wir jetzt schon geredet. Und es gibt auch einen Satellit, der mit der gleichen Trägerrakete dahin gebracht wurde. Trace Gas Orbiter nennt sich der. Und der kreist jetzt also um den Mars. Er braucht noch ein Jahr, um ganz auf den richtigen Kurs zu kommen. Und dann wird er anfangen, das Methan in der Atmosphäre, ja, nach Methan zu suchen, den Methangehalt zu messen. Was hoffen Sie dabei herauszufinden?
Zunächst mal, also muss man wirklich sagen, also Tracecraft Orbiter funktioniert perfekt. Also der Einschuss in die Mars-Umlaufbahn, der schwierig und kompliziert ist, hat perfekt geklappt. Damit ist der wesentliche Teil der ExoMars 2016-Mission erfolgreich verlaufen bis jetzt. Aber zurück zu Ihrer Frage, warum sucht man nach dem Methan? Man weiß, dass Methan nicht über lange Zeit stabil ist in der Mars-Atmosphäre. Das ist ein Molekül, das durch die UV-Strahlung von der Sonne leicht zerstört wird. Und wenn man da irgendwelche Gasmoleküle aussetzen würde, wären die nach ein paar Jahren verschwunden. Man weiß aber, dass es auf dem Mars örtlich und zeitlich begrenzt Methanvorkommen gibt. Und das belegt, dass es da Mechanismen gibt, die Methan neu erzeugen. Und da gibt es genau zwei Erklärungen dafür. Es gibt eine geologische Erklärung. Methan kann unter besonderen Umständen aus Gestein entstehen. Und es gibt die biologische Erklärung. Alle Lebewesen, ob es Mikroben sind, ob es Tiere sind, alle Lebewesen, die wir kennen, produzieren Methan. Und deswegen kann die Anwesenheit von Methan auch ein Anzeichen für das Vorhandensein von Leben auf dem Mars sein. Und das ist der besonders spannende Effekt. Wenn wir auf dem Mars Leben finden könnten, dann wäre es schon ein erheblicher wissenschaftlicher Fortschritt. Und das ist auch eine Sache, die fast jeden fasziniert. Wir möchten gerne wissen, ob es woanders noch Leben gibt und das Leben auf dem Mars und auf der Erde vielleicht zusammenhängt. Das ist eine spannende Frage und die möchten wir auch mit Tracecraft Orbiter klären.
Also die große Frage nach dem Leben im All, das ja die Menschen immer wieder antreibt, rauszufliegen oder Geräte rauszuschicken. In dem Fall tun sich die Menschen sogar zusammen, ne? Also die Europäer und die Russen. Die Raumfahrtbehörden kooperieren für ExoMars. Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit mit ihren russischen Kolleginnen und Kollegen? Denn auf der Erde ist ja das Verhältnis schwierig zwischen den Europäern und den Russen.
Auf politischer Ebene. Auf politischer Ebene ist das Zusammenleben ein bisschen problematisch zurzeit. Aber in der Raumfahrt gibt es ja mehrere Berührungspunkte zwischen Europa, den USA und den Russen. Und da klappt das Ganze hervorragend. Also auf der letzten Raumstation arbeiten die drei ja schon längere Zeit zusammen. Das klappt ganz hervorragend. Und auch jetzt ganz konkret im Projekt ExoMars hat die Zusammenarbeit ganz hervorragend geklappt. Also beide Seiten haben hervorragende Ingenieure und das Zusammenarbeit ist stressfrei und sehr erfolgreich.
Vielen Dank.
Sehr gerne.